Liebe Brüder und Schwestern, heute also die fünfte und auch letzte Predigt in der Reihe der Fastenpredigten zu dem großen Thema dieses Jahres, des heiligen Jahres der Barmherzigkeit. Der Titel für diese letzte Predigt: Barmherzig, wie werden wir das? Darin steckt schon das Wort werden, das heißt, es ist wohl ein Prozess. Es ist nicht einfach nur ein Schalter, den wir umschalten müssten, sondern eine Umgestaltung, ein Werden. Gott, der uns umgestalten muss, dass wir barmherzig werden. Bevor wir darüber näher nachdenken, zuerst einmal die Frage an uns selbst: Wollen wir das? Wollen wir barmherzig werden? In den letzten Predigten ging es mir auch ein wenig darum, das zu beschreiben, was denn das ist. Zu zeigen, dass es nicht einfach nur eine Schwäche ist, nur ein sich einlullen lassen von mangelnder Energie, dass es auch nicht ein klein Beigeben gegenüber dem Unrecht ist, dass es auch nicht damit genug getan ist, dass wir immer wieder Werke der Barmherzigkeit tun, sondern dass es eigentlich darum geht, dass wir werden, wie Gott selbst handelt. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, heißt es deswegen in der Heiligen Schrift. Und weiter die Seligpreisung: Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit finden. Wir können also den Begriff Barmherzigkeit auch nehmen als das, wohin Gott uns formen will, wohin er uns führen will, dass wir uns dorthin entfalten. Und wenn das so ist, dass das ist, wozu er uns entfalten will, dann ist es gleichzeitig auch das, was uns zu innerst entspricht. Denn Gott möchte uns niemals verbiegen oder zu anderen machen, als wir eigentlich gedacht sind, sondern er möchte das, was er in uns gelegt hat, in unserem Menschsein und ganz konkret in der Art, wie er uns jeden Einzelnen anders geschaffen hat, möchte Gott zur Entfaltung, zur Blüte bringen. Endgültig im Himmel soll es ganz und gar aufblühen. In der zweiten Lesung haben wir gehört, wie Paulus sagt, dass er nicht sagen könnte, dass das alles schon hervorgetreten wäre, aber dass er danach greifen möchte, dass er sich danach ausstreckt. Paulus gebraucht hier nicht den Begriff Barmherzigkeit, aber wir können ihn durchaus dort einsetzen. Es ist dasselbe gemeint. Die Frage also an uns: Wollen wir barmherzig werden? Wollen wir, dass wir selbst Menschen sind, die die Barmherzigkeit Gottes in die Welt tragen, nicht als etwas, das wir sozusagen tragen, sondern als etwas, das wir sind? Dass unser ganzes Sein, unser Wesen immer mehr Barmherzigkeit ausstrahlt. Wenn wir diese Frage mit Ja beantworten, dann lohnt es sich vielleicht, die Predigt weiter anzuhören, ansonsten weniger. Wenn wir das also wollen, barmherzig werden, dann fragen wir uns, wie kann denn das gelingen? Und wir kommen vielleicht recht schnell an die Grenzen, dass wir eben sehen, wir sind es nicht oder nur sehr bedingt barmherzig. Oft platzt uns der Kragen. Oft sagen wir: Nun ist aber genug, jetzt muss einmal durchgegriffen werden. Und in manchem haben wir vielleicht auch nicht ganz Unrecht. Aber doch wollen wir barmherzig werden, wie Gott barmherzig ist. Wenn wir soweit sind, dann können wir schon näher schauen und sehen, dass Barmherzigkeit etwas ist, was eben auf die Bedürftigkeit des Anderen sich ausrichtet. Das haben wir in dem Gedankengang über die Werke der Barmherzigkeit ein wenig versucht zu vertiefen. Gleichzeitig entdecken wir aber, dass wir selbst die Ersten sind, die bedürftig sind. Dazu haben wir auch in dieser Fastenzeit das schöne Gleichnis Jesu gehört, von dem einen, den die vielen Talente erlassen worden sind, und der, dem so unendlich viel erlassen worden ist, dann im Gegenzug nicht bereit war, einem seiner eigenen Schuldner nur weniges zu erlassen. Wir sind selbst immer auch Schuldner, wenn wir so wollen. Paulus sagt an einer anderen Stelle im Römerbrief, dass er alle in die Sünde eingeschlossen sind. Damit meint er, dass alle die Barmherzigkeit brauchen. Keiner kann sich ausnehmen. Und das ist eigentlich auch gut so. Denn darin erst lernen wir, wirklich Gottes Güte zu verstehen, indem wir merken, dass wir sie brauchen. dass wir darauf angewiesen sind, dass er uns gut ist. Wenn wir uns dann weiter auf den Weg machen, zu werden, barmherzig zu werden, dann gilt vielleicht einer der Hauptgrundsätze, den die Kirchenväter im geistlichen Leben lehren, als erstes, nämlich die Demut zu suchen. Die Demut, die man in verschiedenster Weise vielleicht definieren oder beschreiben könnte, vom Wort her Mut zum Dienen, Dienmut, daher kommt das deutsche Wort. Das lateinische Wort humilitas, humus, niedrig, sich selbst klein machen. Aber niemals in einer Weise, in der wir uns vernichten oder sogar missachten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir uns selbst nicht achten und in gewisser Weise tatsächlich lieben, dann sind wir nicht demütig. Thérèse von Lisieux hat einmal eine Definition zur Demut hinzugefügt, die, wie mir scheint, auch sehr hilfreich ist. Sie hat gesagt, dass Demut immer mit Wahrheit zu tun hat. Mit der Wahrheit über alles, was ist. Zunächst einmal schauen wir dann auf uns selbst und entdecken, wenn wir wahrhaftig uns anschauen, dass es bei uns an manchen Ecken und Enden fehlt. Auch im Hinblick auf die Barmherzigkeit, auf das Gutsein dem anderen gegenüber. Und dass wir durchaus bedürftig sind der Barmherzigkeit Gottes. Wahrheit als erstes vielleicht die, dass wir erkennen, wir können ohne die Barmherzigkeit nicht leben. Dann aber im selben Atemzug die andere Wahrheit, nicht über uns, sondern über Gott, dass er barmherzig ist. Wäre er das nicht und wüssten wir nicht darum, ich glaube, wir fänden nicht den Mut, unsere eigene Bedürftigkeit zu betrachten. Denn wir würden sofort in Verzweiflung fallen und nur sehen, dass wir hoffnungslos verloren werden, dass wir keine Chance haben, dass wir nicht weiterkommen. Weil Gott aber gut ist, uns gut ist, mir gut ist, deswegen darf ich es wagen, anzuschauen, wo ich nicht gut war, wo ich Unrecht getan habe. Weil das, was ich erkenne, nicht zum Urteil wird über mich, sondern anhand dessen, was ich erkenne, wird Gott mir seine Barmherzigkeit noch einmal tiefer zeigen und vielleicht können wir sogar sagen, ins Herz schreiben. Also, diese beiden Richtungen der Wahrheit als erstes betrachtet, wenn wir demütig sein wollen. Demütig die Wahrheit anerkennen, ich brauche die Barmherzigkeit. Und im selben Atemzug demütig und klar die Wahrheit anerkennen, und Gott ist barmherzig, auch mir. Denn für mich hat er sein Leben ebenfalls gegeben am Kreuz. Wenn wir so weit sind, dann haben wir schon vieles erkannt. Wir haben erkannt, dass wir bedürftig sind, dass wir arm sind. Einer hat einmal gesagt, wenn du nicht erkannt hast, dass du ein armer Typ bist, dann hast du noch nicht viel verstanden. Wie machen wir uns daran dann, das zu erkennen? Zunächst einmal an verschiedenen Gegebenheiten, dass man dies oder jenes nicht zustande gebracht hat. Oft sind es nicht einmal Fehler, die moralische Fehler sind, sondern einfach Unzulänglichkeiten. Aber dann auch im Bereich der Moral, der Ethik, dass wir sehen, nein, hier habe ich wirklich nicht geliebt, wie ich es hätte können. Wir schauen dann die einzelnen Dinge an und könnten dann versuchen, für diese einzelnen Dinge Barmherzigkeit Gottes in Anspruch zu nehmen, sozusagen in der Hoffnung, dass damit aber dann auch Schluss ist. Dass wir dann ohne die Barmherzigkeit auskommen, weil wir es endlich geschafft haben, alles richtig zu machen. Ein wenig spitz formuliert, aber ich glaube, zumindest wenn ich mich selbst beobachte, entdeckt man sich doch manches Mal in dieser Haltung. Barmherzigkeit, nun ja, wenn es sein muss und es muss scheinbar sein, dann nehme ich sie halt. Hoffentlich brauche ich sie nicht wieder. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn wir uns so weit vorgearbeitet haben und die Barmherzigkeit Gottes auch annehmen. Aber ich glaube, er möchte mehr. Er möchte uns lehren, dass wir sozusagen jeden Atemzug in seiner Barmherzigkeit geborgen sind. Dass wir uns, weil wir dieser Barmherzigkeit sicher sind, nicht mehr fürchten müssen. Nicht einmal mehr vor den eigenen Fehlern, weil wir wissen, dass Gott damit in barmherziger Weise umgehen wird. Paulus sagt uns einmal, diese so gewonnene Freiheit sollen wir nicht zum Vorwand nehmen, jetzt einfach drauf loszuleben, so wie uns die Nase steht. Im Gegenteil, wenn wir uns in dieser Barmherzigkeit Gottes geborgen wissen, dann dürfen wir ohne Angst vorangehen, selbst ohne die Angst, hier oder dort einmal ein wenig lieblos zu sein, weil etwas anderes uns trägt, uns hält, uns ermutigt. Nicht mehr die Angst vor der Sünde, sondern die Freude an der Liebe Gottes. Die Freude daran, dass ich in ihm sicher bin, getröstet bin und dass ich mit ihm immer neu und immer tiefer ihm ähnlich werden darf, ja ähnlich werden soll. Dass er mich zuinnerst, die Juden sagen, mein Herz formen möchte, dass es dem Seinen ähnlich ist. Ein Stoßgebet, das viele vielleicht von Ihnen kennen, vor allem vom Herz Jesu fest ausgehend. Heiligstes Herz Jesu, mach mein Herz dem Deinen ähnlich. Und Jesus beschreibt sein Herz im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, 28, als, er beschreibt sich selbst als sanft und von Herzen demütig. Wenn wir also ein Herz wie das Herz Jesu suchen, wenn wir wirklich Christ sein wollen, das heißt zu Christus gehören und ihm ähnlich, immer ähnlicher werden, freilich nicht als Kopie, sondern indem wir selbst so werden, wie er uns geschaffen hat, dann wird er uns immer barmherziger machen, immer Trost, immer sicherer in dem Trost seiner Barmherzigkeit. Und dann stellen wir uns einen Heiligen vor, und da gibt es viele, jeder mag vielleicht einen anderen besonders schätzen, der diese Barmherzigkeit in die Welt getragen hat. Was ist das Schöne, das Beeindruckende, das Ermutigende und Mitreißende bei diesen Heiligen? Ist es ihre Vollkommenheit in der Liebe, ihre Perfektion in der Liebe, im Vermeiden von Sünden? Wenn wir auch nur einen von ihnen fragen würden, er würde uns sagen, wie alle, dass er selbst derjenige ist, der am meisten die Barmherzigkeit braucht. Die Heiligen strahlen nicht aus, dass sie perfekt sind, oh nein. Aber sie strahlen aus, dass sie an die unendliche Güte Gottes glauben und aus ihr leben. Und deswegen ganz einfach immer wieder auch von sich selbst absehen können und auf den anderen zugehen. Dem anderen im Namen Gottes und in dieser Ähnlichkeit oder im Gleichklang der Herzen mit Jesus dem anderen begegnen können. Die Heiligen strahlen nicht Perfektion aus, auch wenn wir sie manches Mal auf hohe Sockel stellen. Eigentlich strahlen sie aus, dass Gott sie gerettet hat, dass Gott ihnen barmherzig war. Ich habe mehrfach von Paulus gesprochen, er ist ein besonderes Beispiel für diese Rettung. Er war tatsächlich ein fanatischer Mörder und Gott hat ihn gerettet. Wie die Apostelgeschichte bezeugt, wohl wesentlich auch aufgrund des Gebetes seines Opfers, des heiligen Stephanus, der betend für seine Mörder gebetet hat, der sterbend für seine Mörder gebetet hat. Und dieser Paulus bekehrt sich, das heißt, er wendet sich hin zu Jesus, der ihn aufschreckt. Und von da an wird er diesem Jesus angehören wollen. Er wird einige Jahre sich zurückziehen, um Gott Zeit zu lassen, sein Herz zu formen. Und dann wird er über nichts anderes sprechen, als über Christus, der als Gekreuzigter ihm barmherzig ist. Und er wird immer wieder in seine Reden, seine Briefe einflechten, dass er selbst es nicht verdient hat, dass er der Letzte ist in der Rangordnung, dass er selbst ein großer Sünder war. Und so wird Paulus, den wir auch den Apostel der Heidenvölker nennen, also auch uns, von uns, wird zum Apostel der Barmherzigkeit. Liebe Brüder und Schwestern, bei Paulus wird deutlich, dass Barmherzigkeit etwas ist, das uns prägen soll, immer mehr und mehr, dass unser ganzes Leben davon spricht, unser Sein. Zum einen in der Wahrheit, dass wir in Gottes Barmherzigkeit gerettet und getröstet sind. Und zum anderen in der Wahrheit, dass wir das auch brauchen und immer in Anspruch nehmen dürfen. Soweit, was ich entfalten wollte zur Frage der Demut, des Anerkennens dieser Wahrheit. Dann gibt es freilich noch so manche Hilfsmittel, wie wir barmherzig werden können. Mir scheint, eines im Rückgriff auf die Predigt von der vergangenen Woche sind die sogenannten Werke der Barmherzigkeit, die uns, indem wir tun, mehr und mehr prägen. Wahrscheinlich haben Sie ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass wir manches Mal ein wenig zurückschrecken, ein solches Werk zu tun, Da ist jemand, dem geht es schlecht und wir zögern, ob wir uns überwinden sollen, ihn zu besuchen. Da ist einer, der uns vielleicht auch nicht besonders anziehend erscheint und wir zögern. Da ist einer, vor dem wir vielleicht Angst haben. Wir wissen nicht, wie er reagiert. Vielleicht wäre er gewalttätig mir gegenüber oder er würde mich beleidigen oder bloßstellen. Und so manches hindert uns, barmherzig zu sein, zu handeln. Wenn es uns aber gelingt, anzufangen, ist es dann nicht so, kennen wir das dann nicht aus eigener Erfahrung, im Tun wächst die Kraft, Gutes zu tun? Es geht also nicht darum, dass wir sozusagen von Anfang an barmherzig sind, dass wir von Anfang an uns stark fühlen in der Liebe, in der Nächstenliebe. Es kommt ganz einfach und schlicht darauf an, dass wir anfangen, ganz einfach und klein. Je einfacher, desto besser. Je alltäglicher, desto besser. Der Tag heute ist nicht mehr sehr lang. Die meisten von uns werden nach diesem Gottesdienst zu Hause wieder anderen begegnen. Seien wir ihnen einfach gut, ganz einfach. Und zwar mit Jesus, der uns jetzt stärken wird, mit seiner Gegenwart. Seien wir ihnen einfach gut. Im Gutsein werden wir gut. Wenn wir der Wahrheit unseres eigenen Nicht-Gutseins begegnen, ist ebenfalls ein Mittel uns ganz im Besonderen angeboten vom Herrn, dass wir ihm alles sagen, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten, im Gebet und ganz besonders auch, ich habe es schon mehrfach betont, jetzt auch in der Fastenzeit, ganz besonders auch im Sakrament der Beichte, die ein Sakrament ist, wo wir unser Herz ausschütten dürfen vor Gott, ihm hinhalten dürfen, wie es steht um uns, so wie wir es erkennen, und das ist immer nur bruchstückhaft. Ihm ganz einfach uns ausliefern, uns öffnen. Rückhaltlos, ganz einfach in kindlichem Vertrauen. Und was wir dann erleben in der Beichte, ist, dass Gott uns gut ist. Dass er uns nicht verurteilt, dass er uns ermutigt, dass er uns aufhilft. Dass er sich mit uns neu versöhnt und uns tröstet. Und dass er uns sogar die Erfahrung unserer eigenen Schuld wandelt, in eine Erfahrung seiner Barmherzigkeit, die uns weit über das hinaushebt an Wissen, an Sicherheit, an Verwurzeltsein in seiner Liebe, als es vielleicht vorher war, bevor wir selbst lieblos gehandelt haben. Gott möchte uns wandeln. Und wenn wir in unsere Welt schauen, was brauchen wir? Wir brauchen Menschen, die die Güte Gottes in die Welt tragen. Bitten wir ihn, dass er uns formt, dass wir mit unserem ganzen Sein zu Zeugen seiner Barmherzigkeit werden. Nicht hoch oben auf einem Sockel, sondern ganz einfach dort, wo er uns hingestellt hat. Amen.